Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal und zu den wöchentlichen Auf- und Abregern der Politik, über die Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich auch diese Woche wieder sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Es ist einiges los in dieser Woche. Habemus Kanzler. Aber einmal schwarzen Rauch gab es dann doch. Das erste Mal in der Geschichte wurde der Bundeskanzler erst im zweiten Wahlgang gewählt. Was ist das? Denkzettel?
Ich weiß nicht, was in die 18 gefahren ist, die ihm im ersten Wahlgang die Stimme verweigerten. Zumal sie ja dann also erst gegen ihn waren und sich dann ja alle besonnen hatten. Oder jedenfalls 15 haben sich dann wieder besonnen und haben dann am Nachmittag gefunden, ach nö, also mit dem März geht's doch, ja. So eigenartige Aktion, ich meine, so aus dem Hinterhalt heraus hat auch was, finde ich, Ekliges. Bisschen, oder?
Ja, voll. Also, schützenmäßig.
Also man kann ja dann, wenn man schon Vorbehalte hat, könnte man ja mal in der Fraktion auftauchen oder so, aber so aus dem Schutz der Anonymität heraus, ich weiß nicht. Also dann sein Gewissen entdecken und es dann aber auch wieder verlieren.
Es gibt ja Vermutung, dass der ein oder andere Abgeordnete nicht wusste, dass es dann so einen großen Aufriss gibt. Dass
ach so, ja, alles klar, ja, ja.
Das war genau die Erklärung.
Aha, also ich wähle den nicht, der fällt durch und komisch, ja, alle regen sich dann auf oder was?
Jetzt gibt es ja die große Frage, wer sind diese Abweichler? Es gibt ja genügend, sowohl bei Union als auch bei SPD, die vergrätzt wurden.
Ja.
Wer könnte das denn gewesen sein?
Aber das hat so an sich das Geschäft, dass man nicht alle das werden können, was sie sich gedacht haben, dass sie werden könnten oder sollten, ja. Ja, da wird jetzt das Rätselraten groß sein. Ich glaube nicht, dass dann am Ende so ein Manifest der 18 stehen wird, ja. The Hateful Eight, ja. 18, ja.
Ja.
Weil eben die Nummer so, ja, eben so was Niederträchtiges hat und zu dieser Art von Niedertracht man sich ja nicht wirklich bekennt.
Ich fand's kurios, dass ja beide Fraktionen die Schuld auf den jeweils anderen schieben. Dabei ist die Zahl 18 schon spannend, ja? Also 18 Abweichler, die Merz nicht gewählt haben im ersten Wahlgang. Kurioserweise wurde kurz nach der Bundestagswahl Lars Klingbeil zum Fraktionsvorsitzenden der SPD gewählt, bei 18 Gegenstimmen. Und auch jetzt, als Matthias Mirsch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, wieder 18 Gegenstimmen. Ist das Zufall?
Ja, das sind die verfluchten 18. Okay, ja. Gut, am Ende ist er jetzt Kanzler geworden, hat er sich ja auch gleich ins Flugzeug gesetzt, um nach Paris und Warschau zu fliegen. Es war ja die ganze Strecke so ein bisschen huckelig bei ihm. Ne? Also angefangen vom Wahlabend, wo man mit doch eher einer bescheidenen Zahl durchs Ziel ging. Dann erinnern wir uns das Schuldenpaket und die Aufregung darum, ja, kriegen wir die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag zustande, ne? Und den ganzen Angeboten und Verrenkungen, die er machen musste, jetzt eben gut erst im zweiten Wahlgang Kanzler. Also Friedrich Merz hat jemals gezeigt, Nerven hat er.
Ja? Nerven hat er, aber Rückgrat weiß man nicht, denn er ist umgefallen, einfach mal mit den Linken abgestimmt.
Ach ja, umgefallen. Was ist das? Das ist so eine Art kreativer Buchhaltung jetzt. Es gibt den Unvereinbarkeitsbeschluss, Das stimmt. Also keine Zusammenarbeit mit der Linken, aber ist das schon Zusammenarbeit, wenn man mal anruft und sagt, könnt ihr uns helfen?
Findest du nicht?
Ja, natürlich.
Man hätte ja auch drei Tage warten können, weißt du?
Ja, wobei, also ich glaube, das habe ich schon verstanden, dass man jetzt mal den Sack zumachen wollte und nicht dann darauf setzen, dass in drei Tagen es alles gut geht und bis dahin dann also alle möglichen ja auch Spekulationen ins Kraut schießen.
Stimmt, auch von uns.
Ich meine, gut, das eine ist der Unvereinbarkeitsbeschluss, aber gab es nicht auch die Brandmauer? Ja, also ich erinnere mich noch an Jette Nitzer, das ist ja die berühmte Vorsitzende der Grünen Jugend, ja, die da immer ja auf TikTok und so überall rumspringt, die doch an dem Freitag als jetzt der Verfassungsschutzbericht herauskam, gesichert rechtsextrem zur AfD, ja, geschrieben hatte, ganz markig auf Twitter, wie nennt man eine Partei, die im Bundestag mit gesichert rechtsextremen stimmt? Ja, würde ich doch gerne mal fragen, Frau Nützert, wie nennt man denn so eine Partei? War das nicht ihr Grüne, die jetzt mit der AfD, und zwar geschlossen als Formation, den Kanzler Merz im ersten Wahlgang verhindert habt?
Da würde wahrscheinlich die Rechtfertigung sein, man hat ja nur ausgemacht, dass man nicht mit der AfD für etwas stimmt. Gegen ist ja in Ordnung.
Ach so.
Ja.
Ja, ja, genau. Das hab ich habe das ja auch dann gleich gepostet. Entsprechende Erklärung und wütende Reaktion kriegte ich auch.
Von Frau Nützert?
Ja, ich guck mal eben. Was hat sie denn geschrieben?
Ah, ich wusste nicht, dass ihr in Kontakt steht.
Naja, auf X stehen wir ja alle irgendwie im Kontakt.
Okay.
Ah, hier. Wie nennt man nochmal Journalisten?
Mhm.
Schaue. Die absolut kein Interesse daran haben, qualitativen Journalismus zu machen. Nur
so,
weil ich mal Fragen stelle.
Jetzt hast du
also
es mal.
Also wie ist die Grünen eigentlich mit der AfD halten? Was haben wir denn hier noch? Ah, juhu, Fleischi ist nicht zu blöd, den dummen, rechtsverblödeten Take rauszuhauen. Oder? Martin Zumklei, wahrscheinlich auch irgend so.
Ja, das sind jetzt wahrscheinlich alle die Follower von Grün
hinterlassen. Von Nizza. Was hat der denn geschrieben? Geschichtsvergessen und demokratiefeindlich sei ich. Ihre Anspielung auf die Grünen in Bezug auf die März-Abstimmung ist idiotisch. Merz hat mit allen Unions- und SPD-Abgeordneten die nötige Mehrheit, dass die Opposition dagegen stimmt, ist normales Gebaren. Das war eine Denkzettelwahl. Ja, aber am Ende bleibt, Freunde, ihr habt mit der AfD gestimmt. Und
ja, das
ist ja das, was angeblich nicht geht. Wobei, das sieht man eben, vielleicht sollten wir dieses ganze Unvereinbarkeitsgetue und Brandmauergerede nochmal auch im Angesicht der neuen Mehrheiten im Bundestag überdenken.
Da hat Carsten Linnemann bei Sandra Maischberger was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, diese Brandmauer interessiert mich gar nicht so. Mich interessiert das Feuer dahinter und das würde ich gerne löschen.
Ja.
Fand ich irgendwie schön. Ein schönes Bild.
Gut, das Thema Brandmauer hatten wir ja schon.
Ja.
Sozusagen als Lebensversicherung der Linken, dass sie, solange die existiert, immer mit dabei sind. Ja.
Was ich mich allerdings gefragt hatte, die AfD hätte ja eine Rolle spielen können. Hätten die sich entschieden,
ja,
Vollgas
ja,
Friedrich
gewesen.
Merz zu wählen.
Ja.
Was denn dann? Hätte das dann nicht annehmen dürfen?
Ja, das ist auch interessant.
Also wäre ich Alice Weidel, hätte ich das vorgegeben.
Ja, das hat dieser Linksspökenkicker Thilo Jung auch aufgebracht. Der saß dann auch bibbernd an seiner Maschine und sagte, was ist denn eigentlich, wenn jetzt im zweiten Wahlgang die AfD vor der Kanne, ja, Friedrich Merz über die Klippe oder über die Hürde hilft? Aber diesem Move war jetzt die AfD, also
Gott sei Dank,
strategischen Knockout,
ja,
dann am Ende dann doch zum Glück nicht in der Lage.
Das hätte auch wieder die Schlagzeilen dominiert und ich finde das sowieso.
AfD-Kanzler
ja, überleg mal.
Friedrich Merz.
Das wäre eine Katastrophe gewesen.
Ja, das wäre eine Katastrophe. Er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen. Deutschland führungslos.
Und wer hat es geahnt? Angela Merkel, denn sie ist vorher geflüchtet.
Ja, das ist auch komisch, ne? Sitzt irgendwie da oben.
Der Pechengel.
Ja, und dann, aber dann hatte sie unaufschiebbare Termine und konnte nicht nochmal den zweiten Wahlgang abwarten. Was für Termine das wohl gewesen sein mögen.
Vielleicht wollte sie einfach auch Friedrich Merz nicht so demütigen, wenn das nochmal passiert
ja,
wäre.
Ja, oder es war
kann
sozusagen, sie saß da oben als die schwarze Spinne und hat sozusagen so geheimliche Zeichen gegeben, ihren Leuten in der Fraktion, ja, ihn jetzt durchfallen zu lassen.
Oh
ne?
Gott,
wer weiß.
Das ist ja die schönste Verschwörungstheorie, die ich je gehört habe.
Na gut, dass sie ihm nichts Gutes wünscht, davon können wir ausgehen.
Das hörte sich, finde ich, zuletzt nicht mehr ganz so krass an.
Ja, das hat ja das schwarze Spinnensein so an sich, dass man so von hinten kommt, ne?
Apropos schwarze Spinne, wir hatten 2 Tage vor der Kanzlerwahl die rote Spinne, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die der neuen Regierung gleich mal ein Ei ins Nest gelegt hat. Denn sie hat ein Gutachten vorgestellt des Verfassungsschutzes, wonach die AfD jetzt gesichert rechtsextrem ist. Sie hatte aber keine Zeit mehr, das fachlich zu prüfen.
Das höre ich jetzt auch auf allen Kanälen. Also die AfD sei gesichert rechtsextrem. Mhm. Gibt überhaupt gar keine Einlassung mehr, wo das nicht auftritt. Gesichert rechtsextrem. Mhm. Ich glaube, das wird deswegen so oft betont, weil es halt gar nicht so sicher ist. Mhm. Also als ob jetzt der Verfassungsschutz gewissermaßen als unabhängige Behörde, ja, den TÜV-Siegel draufgehauen hätte, ja, gesichert rechtsextrem. Der Verfassungsschutz ist alles andere als eine unabhängige Behörde. Er untersteht dem Bundesinnenministerium, ist weisungsgebunden. Das heißt, wenn Frau Faeser sich dann ein Gutachten bestellt, ist es relativ schwer für den Verfassungsschutz, dieses nicht zu liefern. Also wir wissen, es gibt jetzt 1100 Seiten. Gesehen hat sie bislang keiner, jedenfalls kein normaler Bürger.
Der Spiegel.
Der Spiegel hat jetzt, ich nehme an, das stimmt auch, gesagt, also er hätte die 1100 Seiten durchgesehen, wären im Besitz in der Redaktion, was ja übrigens heißt, da ja dieses 1100 Seiten VS oder glaube ich sogar geheim gestempelt sind.
Okay.
Dass also wir davon ausgehen können, dass der Verfassungsschutz nicht nur unabhängig ist, sondern auch eine Reihe von Rechtsbrechern in seinen Reihen hat, denn sonst könnte ja dieses geheimgestempelte Gutachten gar nicht beim Spiegel gelandet sein, nicht wahr?
Ach, das ist kurios.
Ja.
Es ist vor allem auch seltsam, dass so eine Entscheidung jetzt kundgetan wird, wo der Verfassungsschutz führungslos ist. Der Präsident, Thomas Haldenwang heißt er, ist im November zurückgetreten, weil er für die CDU bei der Bundestagswahl antreten wollte. Und dieser Posten ist nicht nachbesetzt. Also ich fand schon, ich dachte mir, warum zu dem jetzigen Zeitpunkt, warum überlässt du das nicht der neuen Bundesregierung?
Das ist ja auch so ein Seitenaspekt. Also der Chef dieser unabhängigen Behörde macht sich dann irgendwann vom Acker und taucht zwei Wochen später auf dem Ticket der CDU auf, ja, und will in den Bundestag ziehen. So viel zum Thema unabhängige Führung, der hat plötzlich sozusagen sein Unionsherz in sich entdeckt, ja, von dem er wahrscheinlich bis dahin gar nicht wusste, dass das gibt. Das ist ja selbst linken Kollegen, in diesem Fall glaube ich Ronen Steinke von der Süddeutschen aufgefallen, dass das eigentlich nicht geht, also jedenfalls nicht, wenn man eben die unabhängige Behörde sein will.
Ja.
Also das Ganze ist eine eigenartige Nummer, weil, also 1000 Seiten zu schreiben und dann also eine Pressemitteilung von zwei Seiten rauszugeben, wo man sagt, also wir sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, die AfD ist rechtsextrem, verfassungsfeindlich damit, aber die Belege zeigen wir euch nicht. Das ist ja so ein bisschen, ich habe einen Witz, aber ich erzähle euch nicht. Was ist denn das?
Ja, es schadet ja auch der Sache. Weil vermutlich ist dieses Gutachten sauber erarbeitet in 3 Jahren. Und jetzt machst du die ganze Sache irgendwie kaputt, weil du keine stichhaltigen Sachen liefst.
Ja, weil Frau Faeser halt unbedingt wollte, dass sie sozusagen als letzte Amtshandlung in einer großen Pressekonferenz in Wiesbaden das da nochmal vorstellt. Also, wie man lesen konnte, ist das eingegangen im Bundesinnenministerium.
Ja.
Und dann gab es auch gar keine Zeit mehr, das von den Ministerialen prüfen zu lassen, sondern es ist jetzt gewissermaßen ungeprüft in der Pressekonferenz verkündet worden, weil sie halt nochmal einen großen Auftritt haben wollte. Und ob das jetzt der Sache dienlich ist, da darf man doch große Zweifel haben.
Es gibt die Vermutung, also es gibt irgendwie 2 Lesarten. Die eine ist, sie wollte vorher den ganzen Hass noch auf sich ziehen, damit das Alexander Dobrindt nicht muss.
Ach ja, ja klar, also so kennen wir die Nancy, ja. Ja, dass sie sagt, also der arme Alexander Dobrindt, ja, also der wird es schon schwer genug im Amt haben. Dann erspare ich ihm jetzt mal die Anfangsmühen, ja, und werfe mich selber ins Feuer, klar.
Ja,
das ist die Nancy, wie sie leibt und lebt.
Finde ich auch nicht so glaubwürdig. Das Zweite, da bin ich mir nicht so sicher, das könnte schon stimmen, da sie gedacht hat, da ja auch der neue Präsident des Verfassungsschutzes vorgeschlagen wird von Alexander Dobrindt, dass der vielleicht am Ende zu einer anderen Bewertung kommt und deswegen wollte sie das noch vorher sicherstellen.
Ja, also ja, möglicherweise. Also ob das jetzt, wie gesagt, dem Verbotsverfahren, das da ja auch anhängig ist, hilft, werden wir sehen. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die jetzt nicht, also klar, also diejenigen, die bei den Grünen sind und so sozusagen so eingeschworene Mitglieder der Sozialdemokratie, die finden das alles in Ordnung, aber alle, die irgendwie so dazwischen stehen, also jetzt auch mit der AfD nicht wahnsinnig viel am Hut haben, aber finden, dass man doch so bestimmte Abläufe einhalten sollte, die erfüllt das mit großem Zweifel und auch Magengrimm, so wie das da läuft. Und
die
finden
AfD
auch,
ist wieder der Märtyrer.
Naja, was heißt Märtyrer? Aber es hat jedenfalls ja für, also sowohl für die Partei als auch für ihre Anhänger Konsequenzen. Also wenn eine Partei eingeschätzt wird vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich, dann ist das zunächst auf jeden Fall schon mal ein Problem für alle, die im Staatsdienst stehen, also Beamte sind. Können die das jetzt eigentlich noch ihren Kollegen anvertrauen oder müssen die jetzt diese Parteimitgliedschaft geheim halten, ja, um ihren Job nicht zu gefährden? Also das ist relativ einschneidend.
Gut, dann mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Ja, quasi als Mitleid. So. Aber das kann doch nicht, also ein Rechtsstaat kann doch nicht danach operieren, ob wir jemanden sympathisch oder unsympathisch finden. Also,
nee, aber da sind ja nachweislich Rassisten drin in dieser Partei. Also um Björn Höcke zu nennen beispielsweise.
Ja, es sind in der AfD Rassisten drin, sogar bekennende Rassisten. Da sind auch Sexisten drin, ja. Da sind auch Leute drin, die finden eigentlich im Prinzip, ja, war nicht schön mit dem Nationalsozialismus, aber so mit der Aufarbeitung haben wir es übertrieben. Alles schreckliche Dinge.
Ja.
Nur möglicherweise ist das alles noch im Rahmen dessen, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also Meinungsfreiheit heißt übrigens auch, dass ich Sachen sagen darf, nicht nur denken, sondern sagen darf, die ganz, 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 ganz viele Leute in Deutschland ganz schrecklich finden. So, die Frage ist, ist es verfassungsfeindlich? So, und nicht nur, sind da einzelne Verfassungsfeinde drin? Zu dem Ergebnis können wir bei der AfD ja auch noch möglicherweise relativ schnell kommen, sondern sind da so viele Verfassungsfeinde, dass die Partei insgesamt als verfassungsfeindlich zu gelten hat.
Die AfD hat ja jetzt dagegen geklagt. Das heißt,
ein Verfahren natürlich.
Genau, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Ist ja ihr gutes Recht. Ich bin gespannt, was dann kommt. Ein Thema müssen wir noch besprechen. Das hat uns schon ein paar Mal beschäftigt hier im Podcast. Und zwar das Thema Meinungsfreiheit. Und da hatten wir über die übereifrige Bamberger Staatsanwaltschaft gesprochen, die ja früh um 6 bei einem Rentner vor der Tür stand, weil er Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hatte. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten.
Ja, also gut, sie stand nicht selber vor der Haustür, sondern hat die Polizei hingeschickt, ne? Die also 6.15 Uhr, glaube ich, war es, klopf, 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 ne? Wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl, weil dieser arme Rentner ein Bild gepostet hatte, in dem Robert Habeck, unser jetzt verabschiedete Wirtschaftsminister, ne, als Schwachkopf verhohnepiepelt worden war. Das ist ja da auch noch weitlich durch die Zeitung gegangen, als Beispiel für letztlich Ermittlungsexzess. Führt das jetzt dazu, dass die Staatsanwaltschaft Bamberg, ja, Sondergerichtszone Bamberg, ja, sagt, oh Gott, da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Nee, ganz im Gegenteil. Nach dem Motto, wenn wir den so nicht kriegen, dann erledigen wir ihn anders. Das heißt, die sind jetzt nochmal den ganzen Twitter-Account durchgegangen und haben ihm jetzt so einen Strafbefehl zugeschickt wegen Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole, beziehungsweise Symbole verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen. Was hat der Mann gemacht? Der hatte zum Beispiel eine Bildmontage auf Twitter gestellt. Da sieht man auf der einen Seite diese CDF-Komikerin Sarah Bossetti, die ja berühmt geworden ist mit dem Satz, dass die Ungeimpften ein Blinddarm seien, der also nicht für den Gesamtkomplex notwendig sei, sondern den man auch leicht rausoperieren könnte. Und daneben hat er, glaube ich, irgend so einen Auschwitz-Arzt gestellt, der also von den Juden als Blinddarm Europas damals gesprochen hatte. Also eine Parallelisierung dieser Aussage.
Die geschmacklos ist.
Ungeimpfte als Blinddarm bezeichnen und diesen SS-Arzt. So. Das kann man jetzt für übertrieben halten. Aber ist es die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbolik? Ja. So. Das heißt, man sieht ganz klar, die wollen den jetzt erledigen.
Ach so, er kriegt Ärger dafür.
Er kriegt
nicht Frau Bossetti.
Nein, nicht Frau Bossetti kriegt Ärger, sondern dass er diese beiden Bildchen montiert auf Twitter gestellt hat. So, ich habe mit dem Anwalt gesprochen. Ja. Der Anwalt ist Markus Pretzell. Und Pretzell sagt, das sei echt wirklich interessant. Also für 4-5 Jahren so, wenn dann Leute gekommen seien zu ihm, weil sie die Staatsanwaltschaft am Wickel hatte, wegen eben Volksverhetzung, ja, oder in diesem Fall eben Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole, da hätte er die Leute gleich weitergeschickt zu diesen Szeneanwälten, weil die halt in der Regel auch aus der Szene gekommen wären. Das wären also dann klaren Nazis gewesen oder irgendwelchen Rechtsradikalen, die irgendwelchen Irrsinn halt auf X oder Facebook gepostet hätten. Mittlerweile sei das ein Allerweltsvorwurf. Da würden ganz normale Leute ständig kommen. Und ich habe mich mal erkundigt, das ist wirklich interessant, mit was du mittlerweile Schwierigkeiten bekommst mit der Staatsanwaltschaft. Also jetzt in Cottbus, glaube ich, wurde die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil sie Karl Lauterbach gezeigt hat mit erhobenem rechten Arm. Ja, gibt es so eine, wo der so komisch so macht einmal.
Ja.
Auch Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole. Also jeder von uns, wir erinnern uns noch, als der Elon Musk,
ja, ja,
doch auf diesem,
als er gejubelt hat
und immer den Arm nach oben gerissen hat, im sogenannten römischen Gruß.
Ja.
Das wäre alles heute anklagbar. Also da könnte ich ja Gott froh sein. Ich habe das ja auch, also mit ganz vielen Kollegen haben wir das ja überlegt, ist das jetzt der Nazi-Gruß gewesen oder nur sozusagen so der Cäsar-Gruß, der cäsarische Gruß, ja. Für jede Verbreitung eines solchen Bildes, ja, könntest du heute theoretisch von der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.
Ich finde, man kann ja solche Gesten durchaus auch anders beurteilen, als du es vielleicht siehst. Aber um zu dem Rentner zurückzukommen, der hat da eine historische Parallele erkannt. Also dieser SS-Arzt, von dem du gesprochen hattest, das war Fritz Klein, der stand in Auschwitz an der Rampe und hat entschieden, wer kommt zur Zwangsarbeit und wer kommt gleich in die Gaskammer. Das war eine Bestie, der wurde später zum Tode verurteilt und hingerichtet. Er hat darauf hingewiesen, dass es da einer Satirikerin offenbar, ja, dass die da halt ein bisschen daneben gelangt hat mit ihrem Humor. Und das ist strafbar? Man sollte dem eigentlich eher einen Orden geben.
Ja, ich meine, ich bin ja immer für, ich bin immer dafür, jetzt bei so NS-Analogien vorsichtig zu sein, ob jetzt Frau Bossetti wusste, als sie von den Ungeimpften als Blinddarm sprach,
vermutlich
auf den man
nicht
auch verzichten könnte, dass es da eine Verlängerung oder ein Vorbild gab im Dritten Reich. Ich glaube nicht, dass Frau Bossetti gar nicht so weitreichende historische Kenntnisse. Das, wie gesagt, auch das, man kann das falsch finden, man kann das geschmacklos finden, aber dass jetzt eine Staatsanwaltschaft gegen diesen Rentner losgeht, mit merkwürdig konstruierten Vorwürfen, um ihn ja letztlich einzuschüchtern, darum geht es ja. Also die haben sozusagen im ersten Anlauf mit dem Schwachkopf sich nicht durchgesetzt. Jetzt denken wir, jetzt kommen wir auf, lass das eben auch nicht auf sich beruhen, sag, jetzt machen wir ihn halt so, so kriegen wir den jetzt dran, ja, so. Und da musste der das ja auch leisten können. Also,
also
entweder kann er jetzt diesen Strafbefehl akzeptieren, dann ist die Sache vom Tisch, ja, oder aber er beschäftigt jetzt in diesem Fall Markus Pretzell und dann geht das vor Gericht und mit natürlich auch immer Gefahr, dass du zumindest in der ersten Instanz verlierst. Ne? Mhm.
Das ist der Mann von Frau Petri, oder nicht?
Genau. Ja. Und dieses Ungleichgewicht macht es ja, finde ich, auch so schwierig, weil man fragt sich ja auch so ein bisschen, also das ist aus meiner Sicht eben Exzessjustiz, ja. Leute jetzt versuchen einzuschüchtern und zu bestrafen, weil sie, wie gesagt, Karl Lauter mit erhobenem Hand zeigen. Oder ich habe mit Ali Utlu telefoniert, Köln, das ist auch so ein Schwerpunkt, auch so Sondergericht zu Köln. Die haben ihm jetzt einen Strafbefehl geschickt auf Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole. Da hatte er nur, als Herr Höcke vor Gericht stand, wegen dem Satz "Alles für Deutschland", was eine SA-Parole war, einen Screenshot gemacht und dann auch auf X veröffentlicht, der zeigte, was bei X gerade die Megatrends des Tages gewesen waren. Und da war da eben der Hashtag "Alles für Deutschland", ausweislich von X, eines der meist geposteten Hashtags gewesen. Die Dokumentation dieses Hashtags alleine reicht jetzt, damit die Staatsanwaltschaft Köln kommt und sagt, Herr Utlu, das war die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbolik.
Weil es eine Nazi-Parole ist.
Ja, nur, aber ich meine, schon in der Tagesschau, im Spiegel, im Fokus wurde doch nicht piep, piep, piep gemacht. Herr Höcke hat piep, piep, piep gesagt, sondern der Satz, wie auch wir jetzt natürlich, ausgesprochen. Also jetzt, wenn wir darüber sprechen, diesen Fall sozusagen hier in diesem Podcast dokumentieren und sagen, es geht um die Parole Alles für Deutschland, machen wir uns dann schon strafbar? Also nach Meinung der Kölner Staatsanwaltschaft? Ja, so. Und ich meine, da ist etwas gerade ins Rutschen gekommen, was ich abenteuerlich finde. Zumal, wenn du ins Netz gehst, ist ja nicht so, dass das jetzt ein paradiesischer Ort wäre, wo alle sozusagen nur freudig miteinander umgehen. Also es gibt ja genug, was strafwürdig und verfolgungswürdig wäre. Härteste Vergewaltigungsandrohung, ja, Gewaltaufrufe, Hardcore-Holocaust-Leugnung, Hardcore-Nazi-Verherrlichung.
Und dagegen gehen sie nicht vor.
Nee, und ich habe auch einen Verdacht, warum. Weil vieles von dem auf Facebook stattfindet. Mhm. Und ich glaube auch so eine Staatsanwaltschaft, den einfachsten Weg geht, der nimmt sich dann, was so ein armer Rentner auf X gepostet hat, weil das geht ganz schnell. Statt wenn du gegen Facebook vorgehst, dann gehst du gegen einen Milliardenkonzern vor, gegen dessen Anwälte, du musst ja erstmal bei denen anrufen und sozusagen sagen, also ich hätte ganz gerne gewusst, wer steckt hinter diesem, hinter Schmitzli 1313 eigentlich, ja? Dann sagen die, nee, also unsere Hauptzentrale liegt in Irland, bitte das Ganze mal auf Englisch schreiben, ja? Da versagt dann die schon mal die Staatsanwaltschaft Bamberg, ja? Weil sie sind gar nicht des Englischen möglicherweise so mächtig. So fängt das schon an, so. Ja. Und ich finde, das ist etwas, wo wir wirklich hingucken sollten.
Das machen wir ja auch weiterhin. Aber wir haben heute richtig überzogen schon.
Nein.
Ja, wir haben richtig überzogen, Jan. Aber wir können trotzdem noch unsere Schlussrubriken abfeiern. Der Gewinner der Woche. Wer ist das für dich? Ich hätte einen.
Ja, dann sag mal.
Für mich ist es ein Kardinal aus Burkina Faso.
Der? Was getan hat?
Was der gemacht hat? Man muss ja unter 80 sein, um am Konklave teilzunehmen. Und im Kirchenbuch 2024 war sein Geburtstag 25.01.45, wonach er nicht mehr teilnahmeberechtigt wäre. Im Kirchenbuch 2025 ist aber sein Geburtstag jetzt 31.12.45 und er darf mitstimmen. Das ist einer niederländischen Zeitung aufgefallen. Sie haben ihn damit konfrontiert und er meinte, ich bin in Ouagadougou, in der Hauptstadt von Burkina Faso, geboren. Da gab es kein Krankenhaus. Ich weiß nicht, wann ich Geburtstag habe.
Ja, das muss man mal Vorteile haben, wenn die Geburtsregister nicht ganz so ordentlich geführt sind. Ne?
Wenn sogar die Kardinäle lügen dürfen. Mhm. Und wer ist unser Verlierer? Den suchst du aus.
Ja, J.D. Vance ist ein bisschen, sagen wir mal, ich will nicht sagen zu Kreuze gekrochen, aber ich lese doch bei meinem Kollegen René Pfister vom Spiegel, dem Washington-Korrespondenten, dass er gestern eine Veranstaltung hatte mit Ischinger zusammen in Washington. Alle hatten natürlich wieder erwartet, dass er jetzt in die Vollen geht und erneuerlich also auf Deutschland zeigt, was hier alles schief läuft. Nein, ganz im Gegenteil. Er war ganz sanft und hat gesagt, naja, also wir spielen schon im selben Team und das mit den Zöllen müssen wir nochmal genau sich angucken. Und es wäre doch schon halt ganz schön, wenn wir unseren NATO-Beitrag leisten würden. Also eine ganz neue Nummer aufgelegt.
Aber das ist doch gut.
Ja, aber ich meine, was ist denn das? Wo ist denn der machtvolle J.D. Vance geblieben, ja? Der mit dem strafenden Finger auf uns Europäer zeigt. Also, offenbar ist auch dem einen oder anderen in der Trump-Administration klar geworden, dass man ein paar Freunde braucht im Leben.
Also, trotzdem ist er der Verlierer der Woche.
Ja, also sagen wir mal, was heißt Verlierer? Das ist jetzt mal Kategorie Demut der Woche, ja?
Demut der Woche. Ich bin gespannt, wer die Demut der Woche nächste Woche ist. Da sehen wir uns nämlich wieder beim Schwarzen Kanal. Ihr könnt uns hören und sehen überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube. Ja, schöne Woche. Tschüss.